Wir verteidigen die Ostflanke der NATO bei winterlichen Kältebedingungen. Wir tun das im Rahmen des Manövers Standhafte Verteidigung. Beteiligt sind französische und britische Streitkräfte des in Estland stationierten Gefechtsverbands. Das ist der Sound des Jahres 2024. So wird das aktuelle NATO-Manöver Steadfast Defender beschrieben. Der Krieg ist also in unserer Sprache angekommen. Wird der Krieg auch in unseren Städten und Ländern ankommen? Ist das nur Panikmache oder notwendige Abschreckung? Das fragen wir nun Jacques Beau. Er war beim Schweizer Strategischen Nachrichtendienst und bei der NATO tätig. Sein Schwerpunkt lag auf den Staaten des Warschauer Pakts und dann in der Ukraine. Außerdem war er Oberst im Generalstab der Schweizer Armee. Herr Beau, guten Tag.
Guten Tag.
Das NATO-Manöver Steadfast Defender gilt als das größte seit Jahrzehnten. 90.000 Soldaten werden daran beteiligt sein. Geübt wird der Bündnisfall gegen Russland. Zeigt die NATO jetzt Stärke?
Das ist vielleicht weniger, um stärker zu sein, als uns, das heißt dem Westen, uns selber überzeugen, dass wir nicht zu schwach sind. Es ist so, man sieht übrigens einen Widerspruch hier. Seit ungefähr 2 Jahren, man sagt, dass Russland verliert den Krieg. Sie hat keine Munition mehr, keinen Soldat mehr, keine Führungskräfte mehr. Die Offiziere sind schlecht, sie haben keine Panzer, die müssen die Panzer der Zweiten Weltkrieg wieder im Feld bringen und so weiter und so fort. Und wir machen eine riesige Übung, um sich gegen Russland zu verteidigen. So, hier sieht man den Widerspruch.
Nun gibt es ja unterschiedliche Befürchtungen von NATO-Ländern, die in den vergangenen Wochen auch geäußert wurden, also dass Russland kriegsfähig werden könnte gegen die NATO in den kommenden Jahren, nicht sofort, aber dann in den kommenden Jahren. Da wäre beispielsweise die Stadt Narva an der estnisch-russischen Grenze. Da müssten die Russen nur kurz über die Grenze hüpfen, schon wären sie da. Ist das ein realistisches Szenario, dass die Russen da hingehen?
Gut, wenn man eine Übung kreiert, dann muss man natürlich ein Umfeld kreieren, eine Darstellung der Lage eruieren, um so eine Übung einigermaßen realistisch zu halten. Und das ist eine Übung. Was die Übung anbelangt, okay, kein Problem. Die Problematik, wenn man das in der Realität übertreiben will, da muss man sich andere Fragen stellen. Erstens, was wäre das Ziel eines Angriffes Russlands gegen den Westen? Der Westen hat Kriege geführt in Afghanistan und so weiter, ohne richtige Zielsetzung. So, wir sind angewöhnt, Kriege zu führen ohne richtige Ziele. Und man nimmt an, dass andere das Gleiche tun. Und ich habe gerade ein Buch über den russischen Kriegskunst geschrieben. Er ist gerade vor 3 Wochen erschienen, auf Französisch. Aber man sieht, dass die Russen überlegen extrem rationell ihr sicherheitspolitisches Denken und ihr strategisches Denken. Und man sieht heute, und übrigens auch die Gründe für den Ukraine-Krieg sind ganz klar, wurde klar von den Russen dargestellt. Und alles zeigt, dass die haben die Zielsetzung, die damals eruiert worden ist von den Russen, die haben das immer gefolgt. Die haben nicht abgewichen von dieser Zielsetzung. Die Führung in Russland ist extrem rationell und viel rationeller als bei uns übrigens. Was mich ein bisschen Angst macht mit solchen Übungen, ist unsere Führung. Die Führung, die im Westen haben, weil wir haben das Gefühl einer Bedrohung, die man nicht einmal erklären kann. Und wenn man sagt, das ist einfach das Mental von Putin und so weiter, man hat eben vor kurzem sein Interview gesehen, man sieht, dass er ist extrem rationell, extrem ruhig und extrem überlegt.
Im Interview hat er unter anderem als ein Kriegsziel ausgegeben, dass er die nationalistischen Tendenzen in der Ukraine zurückschlagen möchte. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz hat darauf geantwortet. Er war in Washington und sprach mehrfach davon, dass Russland und Präsident Putin imperialistisch agieren würden. Er wolle Teile der Ukraine erobern und die Befürchtung ist, dass wenn er das schafft, dann eben auch Moldawien ins Ziel der Russen kommt oder Estland. Das ist die Befürchtung der NATO. Wie real ist das?
Nein, das entspricht unserer Fantasie sozusagen. Aber die Russen haben das nie erwähnt. Die haben nie erwähnt, die würden Moldawien angreifen. Man sieht schon, dass die Problematik von Transnistrien ein Problem für die Russen ist, aber die haben nie gesagt, die würden diese Situation militärisch lösen. Übrigens auch in dem Fall Ukraine. Ich erinnere davon, dass wir eine politische Lösung hatten für Ukraine, weil die Problematik und die Begründung für die Intervention Russlands in Ukraine ist der Donbass und die Situation der russischen Minderheit in Ukraine. Und dafür hatte man eine Lösung. Das sind die Minsk-Abkommen, die wir als Westen, und da spielt natürlich die Rolle Deutschlands und Frankreichs, weil die waren die Garantie seitens Ukraine für diesen Abkommen, die haben ihre Rolle nicht gespielt. Und die Russen wollten eine politische Lösung. Aber da diese politische Lösung unmöglich worden ist, da eine militärische Lösung seitens Ukraine geplant war, seit März 2021, dann haben die Russen den Gefühl gehabt, sie sollten intervenieren. Deshalb, man muss nicht die Ziele der Russen in unsere Fantasie finden. Die haben klar gesagt, was sie machen würden, und die haben immer gemacht, was sie gesagt haben und nicht mehr.
Wie war denn das im Januar, Februar 2022, also vor genau 2 Jahren? Es gab starke Konzentration russischer Truppen in Weißrussland und an der Grenze zur Ukraine. Letzten Endes sind viele aus allen Wolken gefallen, als es tatsächlich passiert ist, weil Russland gesagt hat, nach meinem Dafürhalten, dass sie das nicht tun werden, dass es eine Übung ist und sie werden nicht angreifen. Haben sie nicht dann doch angegriffen und damit ihr Wort gebrochen?
Nein, nein. Das ist so. Man muss nicht vergessen, dass am 24. März 2021, das ein Jahr vorher, hat Volodymyr Zelensky ein Dekret erschienen lassen für die Wiedereroberung von Krim und der südliche Teil des Landes. Und um diese Wiedereroberung durchzuführen, hat Ukraine angefangen, seine Truppen zu massieren im Bereich Donbass und südliche Teil der Ukraine. Und dann hat man das schon gesehen ab April 2021, dass die Russen als Antwort zu und vielleicht als Abschreckung vielleicht für diesen geplanten Angriff gegen Donbass und Krim, haben dann die Russen ihre Truppen auch aufgebaut. Das heißt, man hatte seitens Ukraine einen Angriff geplant und die Russen wollten nicht angreifen. Und das haben die klar gesagt, weil die haben immer gesagt, das Problem des Donbass muss durch den Minsker Abkommen gelöst werden. Und da in Februar 2022, als die Ukrainer haben ihre Artillerievorbereitungen intensiviert, haben dann die Russen gesagt, okay, jetzt muss man unsere Zielsetzung ändern und dann muss man selber präventiv oder präemptiv angreifen.
Lassen Sie uns nochmal zurückblicken auf die NATO, den Zustand und die besonderen Herausforderungen. Also die NATO hat in Europa ein zusammenhängendes Bündnisgebiet. Das ermöglicht Truppenverlegung und Nachschub auch auf dem Landweg. Es sei denn, der Suwalki-Korridor wird geschlossen. Der verbindet Polen mit den baltischen Staaten. Wie wird der gesichert? Welche Bedeutung messen Sie ihm bei?
Diese Planung, diese Übung, Konzepten sind seit langem bekannt. Und ich habe schon mehrmals dieses Szenario gesehen. Das ist nicht das erste Mal, weil das Gelände gibt ungefähr die Voraussetzung für eine mögliche Offensive vom Osten nach Westen. So, das ist keine große Erfindung dann. Dazu übrigens, man muss auch sagen, dass die 3 baltischen Staaten, und das habe ich selber gemerkt, als ich in der NATO war, die 3 baltischen Staaten haben aus verschiedenen Gründen, psychologisch vielleicht, aber vielleicht auch rein sicherheitspolitisch, die haben gern diese Idee zu halten, dass Russland möchte diese 3 Länder wieder einnehmen. Und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen eine Paranoia. Ich habe gemerkt, als ich in der NATO war, dass die baltischen Staaten, Polen, im Grunde genommen, was Rumsfeld genannt hat, als die neuen Europa, das ist die ehemalige Ostblockstaaten sozusagen, diese Staaten haben enorm Einfluss in der NATO. Warum? Weil die wurden sehr stark, massiv unterstützt, finanziell und militärisch von der USA, und die unterstützen gegenseitig, so das ist die Antwort sozusagen, die unterstützen die Politik der USA.
Derzeit herrscht Aufregung in der NATO. Donald Trump hatte auf einer Wahlkampfveranstaltung angekündigt, dass zur NATO-Mitgliedschaft auch das 2%-Ziel gehört, und wer nicht genug in Verteidigung investiert, könnte den Schutz der USA verlieren. Kontrahent Joe Biden hielt das für dumm und unverantwortlich. Wie sehen Sie diesen Streit zwischen den beiden Präsidentschaftskandidaten?
Den Streit ist eigentlich normal, mehr oder weniger, weil wir sind genau in ein Präsidentialwahljahr, oder? Das ist logisch. Aber jetzt, das ist interessant, was Trump gesagt hat. Und wir sind heute ein bisschen überrascht von dieser Aussage. Aber im Grunde genommen, das Problem des Burden Sharing, das heißt, dass der Last tragen, so die finanzielle Last zu tragen, die Amerikaner haben seit der 70er Jahren diese Problematik erwähnt. Die haben immer gedacht, wir bezahlen mehr prozentual, wir machen mehr Effort für den NATO als Europäer. Und das hat während der ganzen 80er Jahre und auch 90er Jahre heftige Diskussionen innerhalb von der NATO gegeben. Das heißt, das ist nicht ein neues Problem, und Trump hat immer dieses Problem erwähnt. Und interessanterweise, wenn Sie schauen, das prozentual finanzielle Effort der Militär in Europa, da sehen Sie, dass die osteuropäischen Länder haben alle mehr als 2% ihren Großnationalprodukt für die Verteidigung. Und wenn Sie schauen im Westeuropa, das heißt die Alteuropa, wie Rumsfeld gesagt hätte, das sind zwischen 1 und 2%. Das heißt, Westeuropa spendet weniger auf Verteidigung als die osteuropäischen Staaten.
Die NATO übt den Bündnisfall. Das Manöver Steadfast Defender ist gestartet. Daran werden bis zu 90.000 Soldaten beteiligt sein. Sie trainieren unter anderem die Truppenverlegung in das Baltikum. Das war der Anlass für unser Gespräch mit Jacques Beau. Er war beim Schweizer Strategischen Nachrichtendienst und bei der NATO tätig, außerdem Oberst im Generalstab der Schweizer Armee. Herr Beau, herzlichen Dank.
Danke sehr, danke an Ihnen.